Ja, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast des Netzwerks Junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. In den kommenden 4 Ausgaben nehmen wir euch noch einmal mit auf unsere Jahreskonferenz 2026. Statt klassischer Podcast-Gespräche dokumentieren wir zentrale Impulse und Diskussionen von beiden Konferenztagen. Mein Name ist Henning Reichert-Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks Junge Bürgermeisterinnen.
Und ich bin Alexander Lehmann, Referent beim Netzwerk Junge Bürgermeisterin. Künftig werde ich die Moderation dieses Podcasts übernehmen.
Den Auftakt dieser Sonderreihe macht die Keynote von Christian Wulff, Bundespräsident AD, auf unserer Jahreskonferenz.
Unter dem Titel Zusammenhalt und Zuversicht spricht er über die Zukunft unserer Demokratie, den Wert von Empathie, gesellschaftlichem Zusammenhalt und die Frage, wie er trotz vieler Herausforderungen optimistisch nach vorne blicken können.
Und jetzt wünschen wir euch spannende Gedanken und gute Impulse. Und damit direkt hinein in die Aufzeichnung.
Ja, sehr verehrte Frau Bundestagsabgeordnete, liebe Frau Lang, lieber Herr Salomo, als Vertreter der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ich hätte hier wahrscheinlich sogar zugesagt, wenn ich nicht eingeladen worden wäre, weil ich mir einfach von Ihnen verspreche, dass es hier ganz stark um Zukunft geht, dass es ganz stark um Nachhaltigkeit geht und dass Sie sehr nah dran sind an Bürgerinnen und Bürgern. Ich war selber mit 21 Jahren stellvertretender Ortsbürgermeister und 15 Jahre im Rat der Stadt Osnabrück. Und manchen fehlt hier in Berlin die Erfahrung, die man als solcher macht. Denn diese unmittelbare Begegnung zwischen Bürgern und denen da oben, die irgendwas entscheiden, was unten bei den Bürgern ankommt, ist etwas, was man nicht missen will. Ich jedenfalls habe mein ganzes Leben davon enorm profitiert, dass ich kommunalpolitisch aktiv war und könnte dazu jetzt sehr viel sagen. Aber mir sind hier 15 bis 20 Minuten eingeräumt worden. Und selbst wenn ich mich danach sehr zurückhalte im Podium, ist das eine verdammt knappe Zeit zu einem solch umfassend schwierigen Thema. Die Relevanz des Themas ist sehr klar. Nur 34% ehrenamtlicher Bürgermeister erklären, dass sie erneut kandidieren wollen. Und 27% schließen es dezidiert aus. Das zeigt schon, welcher Druck auf ehrenamtlichen wie hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern liegt. Und der Kommunalforscher Eckhard Masiewski sagt, wenn sich niemand mehr aus der Mitte der Gemeinde herausfindet, werden sich Menschen aus den Rändern dieser Republik finden. Und deswegen brauchen wir Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren. Wer sich umschaut, spürt, wir leben in schwierigen Zeiten und werden auf die Probe gestellt. Und mich wundert manchmal, dass das nicht so klar beschrieben wird. Wir erleben nämlich weltweit ein Ringen um die Zukunft und viel zu viele Akteure wirken hilflos oder rückwärtsgewandt. Es geht um ganz fundamentale Fragen in der Welt. Nämlich wollen wir kooperative Zusammenarbeit in den Vereinten Nationen, in der Europäischen Union oder wollen wir zurückkehren zum Recht des Stärkeren? Wollen wir Rücksicht auf andere nehmen oder nur nationale Interessen durchsetzen? Wollen wir Vielfalt oder einfältig werden? Wollen wir Pluralismus oder Homogenität? Wollen wir Minderheitenschutz oder eine Diktatur der Mehrheit? Wollen wir mit einer Zukunftserzählung leben und Optimismus oder wollen wir denen verfallen, die nur noch in Untergangsszenarien denken? Kämpfen wir für die Gleichheit aller Menschen in unseren Gemeinden und Städten oder lassen wir zu, dass wieder hierarchisiert wird zwischen denen, die richtige Deutsche sind und denen, die eben nicht so richtige Deutsche seien? Sind wir weiterhin für den deutschen Standortvorteil der Konsenssuche? Oder entscheiden wir uns für Unversöhnlichkeit und Spaltung? Am Ende ist es die Frage, wollen wir unsere liberale, weltoffene Gesellschaft und Demokratie verteidigen? Oder wollen wir uns zulassen, ständige Angriffe auf vermeintliche Lügenpresse, Justiz oder Institutionen, wozu auch Amtsträgerinnen und Amtsträger gehören? Was wollen wir? Was will der einzelne Bürger in unserem Land? Wofür entscheidet er sich? Heute exakt auf den Tag genau hat eines meiner großen Vorbilder, Nelson Mandela, nicht weit von hier im Deutschen Bundestag eine Rede gehalten am 22. Mai 1996. Und er hat gesagt, ich habe das Ideal der Demokratie und der freien Gesellschaft hochgehalten, in der alle Menschen in Harmonie und mit gleichen Chancen zusammenleben. Gilt das heute noch, 30 Jahre später, für alle? Dass wir zusammenleben in Harmonie und mit gleichen Chancen für alle? Oder gibt es wieder Hass, Verächtlichmachung, Überheblichkeit, Ausgrenzung, Rassismus? Ich finde, es ist so richtig Anlass zur Sorge und zur klaren Formulierung, wer eine Bürgermeisterin bedroht oder einen Bürgermeister beleidigt, der greift eben nicht nur die Person an, sondern der greift auch die Demokratie an. Das müssen im Übrigen alle Beteiligten an Demokratie sich klar machen, auch Medien, auch Justiz, wo ich ja meine eigenen Erfahrungen gemacht habe. Denn jetzt endlich ist es nach vielen Prozessen gelungen, dass erstmals in Urteilen deutscher Zivilgerichte der Satz auftaucht, dass man bei den Persönlichkeitsrechten mit berücksichtigen müsse, dass die Demokratie Menschen brauche, die sich als Demokratinnen und Demokraten zur Wahl stellen und dass man die Frage behandeln müsse, ob denn Menschen nicht auch deshalb geschützt werden müssen, damit andere bereit sind, auf Zeit ein Amt zu übernehmen. Ich selber habe gerade diese Woche wieder knapp 7.000 Euro bezahlt für einen Zivilprozess, den ich am Ende nicht fortgeführt habe, wo es um ein Foto meines Wohnhauses ging. Ein früheres Wohnhaus war unbewohnbar geworden, weil das in allen Medien also sozusagen durch den Kakao gezogen war. Wir haben ein neues errichtet und ich habe bis zum BGH erreicht, dass ein Bild dieses Hauses zum Schutz der Kinder nicht veröffentlicht werden darf. Aber jetzt hat eine Zeitung das Haus ohne Ortsangabe veröffentlicht und da hat das Kammergericht Berlin in zweiter Instanz gesagt, das sei zulässig. Und ich habe jetzt gesagt, ich führe das nicht bis zum BGH, denn der Prozess, den ich bis zum BGH geführt habe, der mich 60.000 Euro gekostet hat, war der Prozess um einen fotografierten Einkauf von mir mit Einkaufswagen auf dem Edeka-Parkplatz. Und der BGH hat am Ende, nachdem ich alle Instanzen gewonnen hatte, gesagt, nein, das ist Herrn Wulff zumutbar, dass ein Foto mit ihm und dem Einkaufswagen veröffentlicht wird. Und dann müssen Sie sich immer überlegen, wer mit Ihnen noch einkaufen gehen will, ob Sie sich so und so anziehen, wenn Sie einkaufen gehen, wenn Sie nächsten Tag in der Zeitung stehen können. Und dann müssen Sie sich auch rechtfertigen, ob Sie vier- oder dreilagiges Toilettenpapier, Umwelttoilettenpapier oder feinmaschig oder was auch immer kaufen, weil ja der gesamte Einkaufswagen da zur Diskussion steht. Und das sind Skandalurteile aus meiner Sicht, wo man sicher sein kann, dass die Richterinnen und Richter würde Ihnen selber beim Einkauf jemand auflauern und Fotos machen, die Sache ganz anders betrachten würden, aber offenkundig auch dort inzwischen Einzelne die Fähigkeit verloren haben, sich in die Rolle eines anderen hineinzuversetzen. Und das erklärt, warum so manche überlegen, ob sie sich für ein öffentliches Amt bereit erklären. Denn ich war in Kassel mit Walter Lübcke, meinem Freund Walter Lübcke, bei einer Veranstaltung mit 400 Muslimen und ein großes Bild von uns war in der Zeitung und exakt auf den Tag, genau ein halbes Jahr später, wurde er auf der Terrasse seines Wohnhauses in Kassel, in der Nähe von Kassel, ermordet. Das heißt, die Frage von Schutz von Politikern aufgrund von Hass und Hetze im Netz, und die sind alle aufgewiegelt worden im Netz gegen Walter Lübcke, ist eine nicht theoretische Frage, nicht eine abstrahierbare Frage, sondern ist eine sehr konkrete Frage von Leben und Tod. Die große Frau des deutschen Widerstandes, Freya von Moltke, hat mir kurz vor ihrem Tod gesagt, Herr Wulff, es ist gar nicht so schwer zu erklären, der Untergang der Weimarer Republik. Das war überhaupt der erste gelungene Demokratieversuch in unserem Land. 1919 bis 33, dann war schon wieder vorbei. Sie sagte, die Deutschen hatten das Gefühl verloren, für ihr eigenes Land, ihre eigene Gesellschaft selbst verantwortlich zu sein. Das sei der Grund für den Fall von Weimar. Das ist der Grund, warum ich mich bis zum heutigen Tage engagiere, weil ich glaube, dass wir genau diese Verantwortung haben. Es würde uns helfen, wenn wir auf allen Ebenen der Politik mit Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog treten würden über die wahren Herausforderungen und nicht über die vermeintlichen. Es gibt hochrangige Politiker hier in Berlin, die sagen, immer wieder sogar, auch nachdem man sie darauf hingewiesen hat, die Migration sei die Mutter aller Probleme. Oder wir hätten drei Probleme in Deutschland. Migration, Migration, Migration. Das ist völliger Unsinn. Wir haben da ein paar Herausforderungen, aber die Probleme unseres Landes sind ganz andere. Und ich will mal drei nennen, die ich aus meiner Sicht sehe. Das erste ist die Demografie, dass in den nächsten Jahren 19 Millionen Menschen in Ruhestand gehen, aber nur 12 Millionen Menschen nachkommen. Das heißt, da fehlen Steuerzahler, Beitragszahler. Das lässt die sozialen Sicherungssysteme unter Druck geraten. Und das kann man lösen, indem man Reserven am Arbeitsmarkt mobilisiert, indem man KI einsetzt, indem man geregelte Zuwanderung organisiert und indem man Sozialreformen macht. Aber man sollte nicht eine Gruppe zum Problem erklären, die eher auf der Seite der geregelten Zuwanderung hilft als schadet. Das zweite Problem, die Geopolitik. Man sollte den Bürgerinnen und Bürgern sagen, ja, wir haben Jahre, Jahrzehnte viel Geld verdient, dass die Volksrepublik China unser verlängerter Werkbankbereich war und ein großer Absatzmarkt war. Und jetzt sind die Konkurrenten für uns mit deutscher Ingenieurskunst zum Teil. Und jetzt müssen wir uns neue Länder suchen, wie Indien, Südamerika oder Südostasien. Aber das ist eine Riesenherausforderung und deswegen stehen Automobilhersteller unter Druck, die in der Vergangenheit viel Geld in China verdient haben. Wir sollten drittens sagen, dass die Kommunikation alles grundlegend in Frage stellt. Die Manipulierbarkeit durch das Netz ist so groß geworden. Früher haben Länder Flugzeuge fliegen lassen, Flugblätter abgeworfen hinter der Front, um die Leute zu informieren, wie es wirklich sei. Heute kann man zielgerichtet weltweit an bestimmte Gruppen und wir kriegen gar nicht mit, was an unsere Kinder ausgesendet wird, mit Algorithmen sehr personenbezogen. Und wir müssen die Datenhoheit Einzelner zurückerkämpfen. Und wir müssen in der Kommunalpolitik die Digitalisierung viel stärker berücksichtigen als einer der ganz großen Herausforderungen, weil Demokratie Orte der Begegnung braucht, wo Menschen mit Meinung A hingehen und dann aufgrund anderer Meinung mit Meinung B wieder zurückkehren, während im Netz die Leute mit Meinung A reingehen und das dann so rückgespiegelt bekommen, dass sie rechthaberischer denn je für Meinung A bleiben. Das ist etwas anderes, ob man sich Auge in Auge gegenüber sitzt. Und der amerikanische Soziologe Ray Oldenburg hat schon 1989 beschrieben, was Gesellschaften zusammenhält. Neben dem Zuhause als erstem Ort, dem Betrieb als zweitem Ort, brauche es den dritten Ort, Orte der Gemeinschaft, wo sozialer Status keine Rolle spiele, wo das Gespräch die eigentliche Währung sei. Die Kneipe, das Café, der Marktplatz, das Pfarrheim, das Vereinsheim, die Bibliothek, die Chorprobe, überall dort, wo Menschen einfach zusammenkommen können, entsteht das, was Demokratie im Kleinen ist. Das Aushalten von Verschiedenheit, das Zuhören, das gemeinsame Urteilen, gemeinsam gegen einsam, zusammen zu trinken, zu essen, zu kommunizieren, von Mensch zu Mensch, von Angesicht zu Angesicht, mit respektvollem, zugewandten, empathischen Verhalten. Während Empathie in Dänemark Schulfach ist und mit gigantischen Erfolgen bei der Jugendkriminalität, hat der reichste Mensch dieser Erde, Elon Musk, der demnächst erste Billionär auf dieser Erde, erklärt, die größte Schwäche des Westens sei Empathie. Wenn es einen Grund gibt, dass wir seit 81 Jahren erstmals auf deutschem Boden in Frieden leben, dann ist der Grund darin zu suchen, dass wir gelernt haben, Einfühlungsvermögen, auch die Interessen der Polen, der Franzosen, der Holländer zu sehen und nicht nur eigene deutsche Interessen zu sehen. Und wenn dann ein Mensch erklärt, Empathie ist die größte Schwäche, dann sage ich Ihnen, dann werden wir dagegen auf allen Ebenen inhaltlich Position beziehen müssen. Die große Soziologin, die große Soziologin Hannah Arendt aus Hannover-Linden hat sich jahrzehntelang mit der Frage beschäftigt, wozu Menschen fähig sind, fähig waren, zu welchen Grausamkeiten. Und von Hannah Arendt stammt der Satz, der Tod der Empathie ist das erste und untrügliche Zeichen, dass eine Gesellschaft auf dem Weg in die Barbarei sei. Das finde ich eine totale Mahnung, denn Demut, Empathie und das Anerkennen des anderen sind die wichtigsten Kräfte eines gelingenden Zusammenlebens. Wenn Sie das fördern bei sich in der Gemeinde, in der Stadt, dann haben Sie eine gute Entwicklung und haben Sie weniger Hass und Hetze. Und wenn Sie das nicht in das Zentrum stellen, dann bekommen wir immer mehr Probleme. Was geschieht, wenn dritte Orte verschwinden? Der Brite Kingsnorth hat ein Buch geschrieben, Real England, im Jahr 2008. Und er reiste durch das Land England, führte Gespräche mit Bauern, Kneipenbesitzern, Kleinhandwerkern, Bewohnern von Stadtteilen, die dem Umbau und dem Internethandel zum Opfer fielen. Und beschreibt das schleichende Verschwinden von Orten mit Eigencharakter, vom Blumenladen bis zum Kolonialwarenhändler. Ich nutze mal das Wort. Ersetzt durch Filialen, Shopping-Malls und gesichtslose Konsumräume, die kaum Begegnung ermöglichen, sondern nur noch Transaktion. Irgendwie kann man den Brexit vorlesen, spüren, der dann kam als Zeichen derer da unten gegen die da oben. Und dass dieser Verlust tief in die politische Psyche einer Gesellschaft reicht, zeigt auch Didier Iribon in Rückkehr nach Reims 2009. Der französische Soziologe kehrte nämlich in die Arbeiterwelt seiner Herkunft zurück und fragt sich, warum so viele Menschen zum Rechtspopulismus neigen. Weil die Räume des gemeinsamen Lebens, die Lokale, die Vereinshäuser, die Orte, an denen man unter seinesgleichen war, und doch Teil von etwas Größerem war, verschwunden sein. Mit ihnen ist auch das Gefühl des Dazugehörens verblasst, der Wirksamkeit. Wenn man irgendwo sitzt und isst und zu Wort kommt, dann hat man Wirksamkeit. Wenn man zu Hause am Computer sitzt, dann hat man eine scheinbare Wirksamkeit, aber eben auch eine große Ohnmacht. Wo keine dritten Orte mehr sind, entsteht keine Gemeinschaft und ohne Gemeinschaft keine demokratische Gesellschaft. Die Frage an Sie, an Kommunalpolitiker, ist, wie können Zivilgesellschaft, Kommunen und Kultureinrichtungen Räume bereitstellen, in denen Demokratie geatmet und gelebt werden kann? Früher wurden runde Geburtstage in der Kneipe um die Ecke gefeiert. Heute sagt der Gastronom, das Schnitzel und eine Suppe, also 35 Euro und dann die Getränke und dann wird das hochgerechnet und dann sehen die Leute, die Feier kann nicht stattfinden. Früher wurden in kleineren Wohnungen, heute sind die Wohnungen viel größer, wir können es ja statistisch ersehen, in kleineren Wohnungen die Möbel zusammengerückt und gefeiert und heute wird eigentlich eher die Sache unangetastet gelassen. Ich weiß, dass hier junge Leute sind, deswegen kann ich wahrscheinlich mit Werner Menge kaum um die Ecke kommen. Aber manche gucken ja auch bei YouTube und so weiter alte Geschichten von Extra 3 oder eben dem Ekel Alfred. Das ist jetzt ein bisschen was von Opa am Kamin, das gebe ich jetzt zu, aber sonst schauen Sie da noch mal rein. Es gab in den 70er Jahren große Konflikte zwischen Sozialdemokraten und Christdemokraten um Willy Brandt und die Ostpolitik. Und es gab eine Fernsehserie, die jede Woche eben Grunde genommen den jungen Revolutionär und den konservativen Alten in den unmittelbaren Dialog brachte. Kennt hier keiner mehr. Ja, das ist also Ekel Alfred. Und das war von Werner Menge, einem großen Autor, das Darlegen gesellschaftlicher Konflikte mit Humor. Und heute gibt es weder die Lindenstraße noch Hans Rosenthal oder Kuhlenkampf oder Peter Alexander oder Joachim Fuchsberger. Jetzt macht demnächst die Kaulitz-Brüder, wetten das. Ob die Peter Alexander ersetzen, ich habe jetzt nichts zu denen kritisch zu sagen, aber es ist eben die Frage, ob es noch Kaminfeuer gibt, wo generationenübergreifend miteinander gerungen, gestritten, humorvoll sich ausgetauscht wird. So, da ich ja immer Zeiten, die vorgegeben sind, beachte, will ich dann für die Diskussion nur noch sagen, es gibt grundsätzliche Fragen zu Autoritäten und Respekt in der analogen Welt. Da fuhr der Abgeordnete damals noch aus Bonn in seinen Wahlkreis und die Leute hingen an dessen Lippen, wenn er berichtete. Heute kommt er aus dem Hauptstadtbereich und die Leute haben über Social Media schon so viel gesehen, dass sie den eigentlich, der da kommt und vorträgt, für den am wenigsten Informierten in der Runde halten. Es gibt unglaublich viele Menschen in diesem Land, die trauen sich ohne weiteres zu, morgen Bürgermeister zu machen und zwar besser zu machen, als der Bürgermeister es macht. Also die Schwelle zu meinen, man könne es besser, man könne es sowieso und warum der es überhaupt nicht könne, das hat es in der Form in der analogen Welt nicht gegeben, was jetzt in der digitalen Welt an Selbstbewusstsein nach außen getragen wird. In Zeiten von wachsenden Gesellschaften gibt es viele Verteilungsspielräume. In Zeiten von Nullwachstum gibt es viele Zumutungen zu verteilen. Wir hatten Phasen nach dem Krieg in Erinnerung des schrecklichen Krieges von Demut. Dann hatten wir Gleichmut. Die Leute haben gedacht, Demokratie setzt sich von automatisch durch. Und jetzt haben wir teilweise Hochmut, wo wieder Rassismus, Nationalismus, alte Geister aufleben, die wir für überwunden glauben. Vielleicht ist es wirklich leichter, wie es Ludwig Erhard gesagt hat, eine Gesellschaft von unten nach oben zu entwickeln, als sie oben zu halten. Und wenn ich sehe, dass Ludwig Erhard in einem Buch, was jetzt veröffentlicht wurde von vor 50 Jahren, beschrieb, dass das gesamte Kanzleramt der Bundesrepublik Deutschland 1967 191 Beamte und Angestellte hatte, dann frage ich mich, wie dieser Aufstieg des Landes aus Trümmern 20 Jahre lang möglich war mit 191 im Kanzleramt, wenn ich sehe, wie wenig heute möglich ist mit Tausenden im Kanzleramt. Und Sie als Bürgermeister haben natürlich diese Reglementierung, Bürokratisierung, Detailgenauigkeit jeden Tag zu ertragen. Dass Sie Strukturen haben, die immer verfeinert wurden und deswegen ist die Kettensäge so populär. Ich habe die Popularität von Herrn Milei aus Argentinien erlebt in Südamerika, weil Leute sagen, wir wollen ein bisschen den Mehltau weggenommen bekommen, der da über unserem Land liegt. Und wenn Sie ehrlich sind, wie oft würden Sie sagen, wir können das genehmigen, wir machen das, wir verantworten das? Und wie oft müssen Sie dem Antragsteller sagen, geht nicht, wird teuer, wird lange dauern? Und die Frage ist natürlich von Ohnmacht und Macht, wenn der eine die Macht unterstellt bekommt als Bürgermeister, aber selber Ohnmacht verspürt und der Bürger, der Erwartungen hat, ohnehin nicht mal mehr da Machtgefühle bekommt, wo er bei der Macht ist, sondern gemeinsam die Ohnmacht feiert, dann weiß man, dass aus Ohnmachtsgefühlen eben auch Gefühle anderer Art entstehen und dass eine der grundlegenden Ursachen sind für Hass und Hetze und Unzufriedenheit im Land. Ich hätte gerne noch viel mehr gesagt, wollte aber mit dem, was ich gesagt habe, nur sagen, Sie sind hier an einem ganz zentralen Thema, unter dem die Bundespolitiker leiden, die Landespolitiker, die Kommunalpolitiker in besonderer Weise, bei denen jeder weiß, wo sie sind, wo sie wohnen, wo sie leben, wo man sie trifft und auch die Familien in der Gemeinde eingebettet, auch die Kinder in den Schulklassen. Es ist ein zentrales Thema, über das wir hier reden. Und wenn von Ihnen und von uns da Nachdenklichkeit ausgeht, konkrete Vorschläge und die dann auch umgesetzt werden, dann kann über solch eine Initiative unser Land reformiert werden, verbessert, verändert werden. Also ich glaube fest daran, dass viel Anlass zum Optimismus besteht. Aber wir müssen halt viele Leute, die so behäbig und lamoyant sind, auch ein bisschen wachküssen.
Christian Wulff macht deutlich, Demokratie lebt nicht allein von Institutionen, sondern vor allem von Menschen, die Verantwortung übernehmen und miteinander im Gespräch bleiben.
In der nächsten Sonderfolge vertiefen wir dieses Thema. Dann folgt die Podiumsdiskussion mit Christian Wulff, Ricarda Lang, Felix Zweier und Dominik Brasch. Bis dahin, bleibt neugierig.